Ja, es ist heute ein gewisser Turning Point, würde ich sagen. Ich bin nicht sicher, wie oft ich schon Turning Points angekündigt habe, aber heute ist wirklich einer. Und zwar werde ich die ganze Argumentationslinie, die ich dieses Semester verfolgt habe, zu Ende bringen, definitiv zu Ende bringen und damit den zweiten Teil dieser Vorlesung dann angehen, der sich mehr mit den Fragen der Politik und ansatzweise dann auch der Ethik beschäftigen wird. Ich habe in diesem Semester und auch im vergangenen Semester im Zusammenhang mit dem Thema Toleranz ganz sagen wir, etwas unverhältnismäßig starken Wert auf die Frage nach Wahrheit gelegt und werde versuchen, Ihnen auch noch heute abschließend deutlich zu machen, warum mir das sinnvoll erscheint. Das wird also heute nicht nur ein Ende dessen sein, was ich in dem Semester gemacht habe, sondern im gewissen Sinn wird es auch eine Vervollkommnung von Gedanken des vergangenen Semesters sein und auch Einlösung von Anmerkungen, die ich schon vielfach eingestreut habe in Diskussionen und Kommentaren zu dem, was bisher gesprochen worden ist. Ich kann das vielleicht auch noch so vorankündigen, dass ich Ihnen zum Ende dieser Vorlesung noch einen Artikel vorstellen werde. Das ist ein Beitrag, den ich mal geschrieben habe für ein Toleranzsymposion. Das wird hier als Text für Sie zur Verfügung gestellt werden. Und das bildet ein Anschauungsbeispiel der Gedanken, der systematisch-analytischen Gedanken, die ich von Quine und Davidson aus entwickelt habe, auf sozusagen handfeste Themenstellungen von Toleranz. Da können Sie sich sozusagen nachlesen, wie das ausschaut, wenn man es in der Praxis in einem Symposium über Toleranz verwendet. Das habe ich Ihnen also eben gerade hinein kopiert. Und es ist aber nicht so, dass ich abgesehen davon, welche Zeit heute noch bleibt, noch eingehen möchte. Ich bitte Sie also, das selber zu studieren. Das gehört quasi zur Selbstbeschäftigung mit dieser Lehrveranstaltung. Ich könnte mir vorstellen, dass Sie daran auch Interesse oder Spaß finden, weil das eine greifbare und versuchsweise durchargumentierte, Schritt für Schritt durchargumentierte Anwendung von dem ist, was ich Ihnen gesagt habe. Okay, das am Ende. Rückblick auch also noch von vor Ostern auf das, worum es mir gegangen ist bisher. Ich habe begonnen mit Überlegungen, die von Carnap ausgehend zu Quine weitergehend sich mit dem Problem beschäftigt haben, wie sieht es aus, wenn man auf der Basis von empirischen Erkenntnisbegründungen konfrontiert ist mit unterschiedlichen Aussagesystemen. So könnte man es beschreiben. Nicht? Erinnern Sie sich an die internen und externen Rahmenbedingungen von Carnap und erinnern sich daran, dass ich diese Carnapsche These-Unterscheidung zwischen internen Fragen, die in einer Sprache geklärt werden können, und externen Fragen, die das Verhältnis von verschiedenen Sprachen zur Wirklichkeit betreffen, dass ich das abgeleitet habe aus einer Art Protest, Weiterentwicklung, stattgefunden hat zwischen Wittgensteins Traktat, der an dieser Stelle hochintolerant ist, unter Anführungszeichen, zu Carnap, der eine größere Vielfältigkeit ihr stattgegeben hat. Es gab das Carnapsche Toleranzprinzip, lasst viele Sprachen blühen, nicht? Das ist quasi der Carnapsche Maoismus in einer gewissen Weise. Und die Frage, die sich dann von Carnap aus weiter zu Quine hingestellt hat, habe ich Ihnen expliziert unter Hinweis auf den Kulturclash, den Kulturvergleich unter dem Titel Urwaldsprache Gawagai. Und ich habe Ihnen an der Stelle deutlich gemacht, dass in einem Quineschen Rahmen, und in dieser Tradition befinde ich mich jetzt nochmal zunächst, in einem Quineschen Rahmen, die Sache so aussieht, dass die Sprecher einer Sprache und die Interpretinnen einer solchen Sprache, die auch vollkommen unbekannt sein kann, derselben Menge von Sinneseindrücken unterliegen und aus einem empiristischen Gesichtspunkt damit so umgegangen werden muss, dass man sagt, da wir demselben Environment angehören und das, was wir da gegenüber sehen, als etwas einschätzen, was nicht Zufälligkeiten sind, sondern etwas von der Art und Weise von Sprache ist, geraten wir in die Situation, uns anhaltend an die Sinnesdaten, die wir haben und von denen wir annehmen, dass die anderen sie auch haben, herauszufinden, welche Bedeutungen die Äußerungen dieses fremden Stammes haben. Und dabei ergibt sich, das ist sozusagen eine ganz allgemeine Skizze, dabei ergibt sich, dass wir das nicht eindeutig wissen können. Und das ist der Bruch in der Eindeutigkeitsforderung, die in einem traditionellen Wiener Kreis positivistischen Wissenschaftsverständnis von es gibt nur eine Wahrheit, es gibt nur eine Welt eingebrochen ist, dass nämlich gerade auch, wenn man so strikt wie Quine darauf zurückgeht, dass Menschen verlässliche Erkenntnisse nur haben unter Bedingungen von Logik und Theorie einerseits und Sinnesempfindungen andererseits, dass gerade wenn man solche sozusagen strikten Regeln anwendet, man in einer solchen Situation des Kulturvergleichs, ich sage es ein bisschen sozusagen ein wenig nicht also nicht in der Terminologie von Quine, sondern in einer möglichen heutigen Terminologie, in der Situation dieses Kulturvergleichs, nicht hinkommt mit Hilfe der genannten Mittel auf das, was diese Person wirklich meint, weil das kann unterschiedlich sein. Und da scheint es, dass eine Toleranzspanne eintritt, die bei Quine auch theoretisch behandelt und genannt wird, nämlich als das sogenannte Principle of Charity. Wir können nicht fahnden, wenn wir wirklich verstehen wollen, was eine völlig fremde Sprache bedeutet, dann können wir nicht davon ausgehen, dass die genau dasselbe meinen wie wir und dann suchen wir es nur. Das ist genau die Pointe daran, sondern wir müssen mit einem flexiblen Spielraum an das herangehen. Wir müssen zugestehen, im Gawagai-Beispiel, dass die, wenn es diese Tierbewegung gibt, vor unserer beiden Augen, wenn es diese Tierbegebung gibt, sozusagen Bewegung gibt, dann dürfen wir die Sache nicht so angehen, dass wir sagen, aha, hier läuft ein Hase über die Wiese und jetzt versuche ich herauszufinden, was sozusagen nicht nur ich versuche herauszufinden, sondern die eine Frage, die ich mich nur stelle, ist, aha, das, was der im Dschungel sagt, der Fremdsprachliche sagt, das heißt also jetzt, ein Hase läuft über die Wiese und ich habe damit festgelegt, dass der das sagt, was ich auch meine. Das geht eben nicht, sondern in der Situation muss ich damit rechnen, dass der eine ganze Reihe von verschiedenen Dingen meinen kann. Das ist das Principle of Charity. Ich werde nur die Chance haben, diese fremde Sprache zu verstehen, wenn ich ihm diese Freiheit lasse. Das hat im Weiteren dann bei Quine dazu geführt, das habe ich Ihnen auch vorgestellt, dass es zur These der ontologischen Relativität kommt und dass Quine eine Auffassung vertritt von der Art und Weise, dass wir eben mit unterschiedlichen Welten leben müssen und dass wir, das war in der Theoriegeschichte der analytischen Philosophie, ein massiver Einbruch, eine massive Intervention, dass wir es nicht so halten können, dass wir sagen, es gibt letztlich eine Welt, auf die wir uns alle beziehen. Es gäbe eine es gäbe so eine Position, auf die wir uns alle beziehen. Nur ist es so, dass wir uns auf diese eine Position alle auf unterschiedliche Art und Weise beziehen. Und weil wir nicht im Letzten sagen können, nach welchen Regeln die anderen Personen sich auf diese Welt beziehen, müssen wir zugeben, dass wir da keinen wirklichen Einstiegspunkt, keinen fixen Halt haben. Das ist ein Relativismus, der dazu geführt hat, das haben auch eine ganze Reihe von Leuten festgestellt, dass auf eine interessante Art und Weise in der Entwicklung der analytischen Philosophie, eben vom Wiener Kreis über Carnap, über Quine, ein postmodernes Moment hineingekommen ist, also eine Relativierung des Wahrheitsbegriffes, die sich eben aus den genannten Motiven ergibt und das ist also eine Themenstellung, von der man sagen könnte, dass damit also Toleranz in einem bestimmten traditionellen Sinn, der uns ja nicht unvertraut ist, nicht? Nämlich von der Art und Weise, ich kann nicht in die andere Person hineinschauen. Ich muss damit rechnen, dass es unterschiedliche Begriffs- und Argumentationssysteme gibt, dass diese Toleranz auch gerade sozusagen als das Ergebnis der Betrachtungen in dieser Traditionslinie aufzufassen ist. Und an der Stelle war ich dann das letzte Mal und den Schritt vom Quine zu Davidson zu machen. Die eine Formulierung, in der sich die Quine'sche sagen wir mal, Toleranzeinstellung sehr gut konkretisiert ist das Folgende. Das hängt zusammen mit dem, mit der berühmten Auflösung des Unterschiedes zwischen analytisch und synthetisch. Ich sage schnell zwischen analytischen Sätzen und synthetischen Sätzen. Ich sage dann schnell noch was dazu. Aber bevor ich das sage, sage ich quasi den Slogan, der ein Quine'scher Slogan ist. Es ist nicht von vornherein festzulegen, in einer solchen Interpretationssituation, ob Personen von einer Sache etwas Unterschiedliches sagen oder ob sie von unterschiedlichen Sachen reden. Das ist eine zentrale Geschichte. Das führt genau zurück zu dem Thema interne Fragen und externe Fragen von Carnap. Die These oder sozusagen die Betrachtungsweise in einem Begriffskonflikt, die so aussieht, dass man sich sagt, ja, da gibt es also zwei Meinungen zu der Sache. Das ist ganz offensichtlich eine interne Frage. Nicht? Man hat an der Stelle vorausgesetzt, dass die über dasselbe reden und da gibt es Konflikte, klarerweise. Nicht? Das kann leicht passieren. Und der Punkt ist, dass damit wir Konflikte haben, damit wir Konflikte haben, müssen in dieser Sichtweise, in diesem Zusammenhang, müssen bestimmte Rahmenbedingungen feststehen. Nicht? Also, wenn ich mich, gehe ich wieder zurück zu meiner Hasenente, nicht? Wenn es zwei Personen gibt, die eine Person sucht angelegentlich danach, fragt oder muss man gar nicht sagen, dass sie sich sehr bemüht darum, aber die sieht dieses Blatt Papier und sagt, das ist eine Ente. Und die andere Person nimmt dieses Blatt Papier, greift es ein bisschen an und sagt, das ist ein 100 Gramm Büttenpapier. Zum Beispiel. Nicht? Das wären zwei Reaktionen. Und Sie dürfen also nicht vergessen, immer in diesen Zusammenhängen, wir müssen damit rechnen, dass wir in der Interpretation von Aussagen anderer, fremder Personen mit allem Möglichen rechnen müssen. Wir dürfen uns da nicht sozusagen so beschränken darauf, als ob da immer schon die entsprechenden Rahmenbedingungen vorhanden wären, aufgrund derer ein leichter Vergleich möglich ist. Das ist der wirklich, ich würde fast sagen, befreiend. Also ich würde sagen, das ist der befreiende Charakter dieser Idee der radikalen Interpretation. Quine hat das in keiner Weise mit Existenzialismus, Kierkegaard oder irgendwelchen personalen Betrachtungen in Beziehung gesetzt. Aber hin und wieder ist es nicht unwitzig, das zu tun. Man kann sich das auch so zurechtlegen, dass man sagt, wir können und müssen uns oder sollten uns immer wieder auch mal die Frage vorlegen, könnte die Welt nicht so ausschauen, dass ich nichts davon verstehe, dass jemand anderer, der mir gegenüber etwas vorträgt, etwas gänzlich Fremdes ist, nicht? Also wenn Sie nicht Existenzialismus wollen, dann kafkaesk. Eine Situation, in der Sie auf ein System kommen, in dem Sinn zu sein scheint, aber sich nichts mehr ausgeht, nicht? Also diese Situation habe ich jetzt gerade ein bisschen angesprochen, wie ich gesagt habe. Stellen Sie sich vor, Sie haben einen Zettel, da ist eine Hasenente drauf und die eine sagt, ja, das ist eine Ente und der andere sagt 100 Gramm Büttenpapier. Wenn das der Fall ist, darum habe ich das Beispiel jetzt genannt, wenn das der Fall ist, reden die von was anderem. Die reden nicht vom selben. Wenn der eine sagt, so wie wir dieses Beispiel immer gehört haben, nämlich ich habe den Zettel und da ist drauf eine Skizze und die eine Person sagt ein Hase und die andere sagt eine Ente, dann liegt es schon sehr nahe zu sagen, aha, die reden vom selben, aber sie verständigen sich nicht darüber, was dasselbe ist. Der eine glaubt, das stellt einen Hasen dar, der andere glaubt, das stellt eine Ente dar. Man kann sich übrigens schöne Szenarien dafür vorstellen, nicht? Wenn man einen gemischten Viehstall hat, oder sozusagen ein freilaufendes Gelände, wo Hasen und Enten herumlaufen und ich gebe jemandem den Zettel und sage, bitte bring mir sowas, nicht? Dann kann man das sozusagen sehr leicht auch de facto testen. Jetzt ist, was ich damit eben sagen wollte, der Unterschied, den der Carnap noch macht, und da komme ich jetzt zu analytisch und synthetisch, der Unterschied ist der, dass gesagt wird von Carnap in der Betrachtungsweise der internen Sprache, hier sind sich zwei Personen darüber einig, dass es darum geht, welches Tier hier abgebildet wird, und dann streiten sie sich darum, dass es das eine oder das andere Tier sein kann. Sie können das Beispiel beliebig variieren, Sie können sagen, es ist ein unscharfes Foto, nicht? Zum Beispiel, und der eine sieht es mehr so und der andere sieht es mehr so, wenn Sie den extra Witz heraushaben wollen, dass das genau dasselbe sein kann. Das sind Dinge, die und analytisch, sozusagen, das sind synthetische Sätze jetzt. Die synthetischen Sätze, also der Charakter, der synthetische Charakter eines Satzes heißt, die Entscheidung über die Wahrheit dieses Satzes liegt in der Erfahrung, die Leute damit verbinden. Man muss hinschauen, ist das wirklich das Abbild von dem einen oder dem anderen. Das entscheidet sich und damit auch die Streitfrage entscheidet sich durch Hinblick darauf, wie es in der Wirklichkeit ausschaut. Analytische Sätze sind Sätze, die nicht auf diese empirische Art und Weise entschieden werden können, sondern die in einer gewissen Weise Voraussetzungen sind, damit überhaupt sinnvoll zwischen synthetischen Sätzen auch Divergenzen entstehen können. Also ein analytischer Satz in diesem Zusammenhang wäre, es handelt sich um eine Tierdarstellung. Das ist ein relativ analytischer Satz. Das muss vorausgesetzt werden, damit die sich überhaupt sinnvoll streiten können miteinander. Nämlich sinnvoll streiten können darüber, welches Tier das ist. Dann müssen Sie sich zunächst einmal einig sein darüber, dass es ein Tier ist. Darüber können Sie sich unter diesen Bedingungen nicht streiten. Externe Fragen sind Fragen, die sozusagen diese Festlegungen betreffen. Also die externe Frage in dem Zusammenhang wäre, ist die Sprache der Darstellung, ist die Repräsentationsfrage, die Repräsentationssprache, die das, was du da in der Hand hast, betrachtet, darauf hin, dass es etwas darstellt, ist das jetzt hier die richtige Sprache? Weil jemand, der sagt 100 Gramm Büttenpapier, der interessiert sich nicht über die Darstellung, sondern der macht da etwas anderes. Und Carnap würde jetzt sagen, okay, ich gehe mit dem Problem so um, dass ich sage, das sind eben zwei verschiedene Sprachen. Und welche Sprache ich davon sozusagen wähle, unterliegt Überlegungen der Pragmatik, der sinnhaften jeweiligen Umsetzung. Beides ist legitim und das Toleranzbestimmung Prinzip besteht eben genau darin, dass ich alle diese Sachen zulasse. Aber, was Carnap sehr wohl sagt, ist, in jeder einzelnen dieser dann gewählten Sprachen gibt es Regeln der korrekten, logisch unterstützten Auseinandersetzung. Ich muss mich jeweils an die jeweilige Sprache halten. Wenn das vorhanden ist, dann kann ich sozusagen darüber reden, dass es einen Konflikt gibt. Sonst gibt es keinen Konflikt, sondern sonst gibt es nebeneinander geschaltete Sachen. Und die These von Quine ist jetzt, dazwischen kann ich nicht so leicht unterscheiden. Und das heißt in unserem speziellen Fall zum Beispiel, ich kriege die Frage, ist ein Hase oder eine Ente abgebildet, kriege ich nicht so leicht in eines dieser Sprachspiele, dass ich sagen kann, die sprechen jetzt zwar von Tier, die sprechen jetzt vom selben und haben nämlich von diesem Tier hier und haben nur einen Unterschied darüber, welches Tier das ist, das geht so nicht. Wenn ich mir genau anschaue, was ist dieser Konflikt, in die Lage, mich ebenfalls fragen zu müssen, vielleicht reden die gar nicht vom selben. Selbst wenn beide sagen, sie sprechen von einem Tier, dann sprechen sie vielleicht nicht vom selben Tier. Vielleicht sind, obwohl es so scheint, als ob die einen internen Konflikt hätten, in Wirklichkeit die Sprachen verschieden. Und das heißt, sie haben eigentlich gar keinen Konflikt, sondern sie reden aneinander vorbei. Das ist der Punkt, der vom Quine an dieser Stelle gegen den Carnap eingeführt wird. Gut, letztes Mal habe ich Ihnen Davidson vorgestellt und Davidson mit seiner Kritik an diesem Quineschen Relativismus. Das findet statt in dem Artikel, der sich nennt On the Very Idea of a Conceptual Scheme, über was ist eigentlich ein Begriffsschema, ist das auf Deutsch übersetzt, und das bezieht sich im Wesentlichen einerseits auf Quine, den zitiert er extra, und um sozusagen jetzt auch meinen Querverweis auf die Postmoderne an der Stelle zu unterstützen, was er Er zitiert Quine und er zitiert Thomas Kuhn und Paul Feierabend. Davidson, also in dieser analytischen Tradition, Quine-Davidson-Tradition, wäre es natürlich sozusagen zwischen den Big Old Men eine wirkliche schwere Verletzung der Höflichkeit zu sagen, dem Quine zu sagen, er ist postmodern, dass er versucht auch immer mit sehr vorsichtigen Worten zu formulieren, aber die einfache Tatsache, dass er Quine und Feierabend hier zusammenstellt, ist schon eine sehr, sehr starke Intervention darauf. Und er argumentiert nun, und zwar sowohl gegen Feierabend als auch gegen Quine, dass in einem wesentlichen Sinn diese Relativierung nicht funktioniert. Und der Hauptgedanke in dem Zusammenhang besteht darin, dass er sagt, wir müssen, um wenn Inkommensurabilität nicht heißt, aneinander vorbeireden, und wenn wir nämlich einfach nur aneinander vorbeireden, dann haben wir keine Konflikte, dann ergibt sich an der Stelle auch gar nicht das Toleranzproblem, weil für Toleranz braucht man sozusagen einen Überschneidungspunkt, einen Konfliktpunkt. Wenn es genügend Platz gibt, wenn es so ist, dass, um es also in der Terminologie der Religionskriege zu sagen, wenn jede Glaubensgemeinschaft genügend schöne Landschaften irgendwo im Wilden Westen hat und sich dort niederlässt, dann ergibt es kein Toleranzproblem, dann leben die alle happy nebeneinander. Toleranz tritt als Problem nur auf, wenn es sozusagen Konflikte um den öffentlichen Raum und in meinem Fall jetzt hier um Wahrheitsansprüche geht. Dann können wir, wenn das der Fall ist, dann können wir folgende Gedankenkonstruktion nicht festhalten, nämlich die Gedankenkonstruktion, dass es etwas Gemeinsames in diesen Konfrontationen gibt, das allerdings dadurch gekennzeichnet ist, dass das auf den beiden Seiten völlig verschieden rauskommt. Das ist sozusagen die Kritik der Ding an sich Auffassung in diesem neuen Gewand. Wir können sozusagen nicht gleichzeitig festhalten eine drastische Unvergleichbarkeit unterschiedlicher Zugangsweisen zu etwas, was auf sonderbare, wunderbare Art und Weise für beide völlig untereinander verschiedenen Zugangsweisen doch dasselbe ist. Das sozusagen reduziert sich auf Null. Das ist die Idee von Davidson und darum geht es um das Conceptual Scheme, dass wir die Sache nicht so angehen können, dass wir sagen, wir haben zwei komplett unterschiedliche Begriffsschemata. Diese Begriffsschemata mit ihrer jeweiligen Logik beziehen sich aber auf dasselbe und unterscheiden sich nur in jedem einzelnen Punkt. Nicht? Was kann da dasselbe noch sein? Das ist ein hochproblematischer und eigentlich nicht haltbarer Begriff. Man könnte sagen, um so etwas zu sagen, auf das komme ich jetzt noch, nicht? Um so etwas zu sagen, wenn ich mich mal sozusagen experimentell darauf einlasse, dass es jemanden gibt, der so etwas sagen will, was ja nicht absurd ist, nehmen wir die Hasenente, nicht? Nehmen wir zwei religiös orthodox sozusagen verbohrte Stämme, der eine sieht da nur den Hasen, der andere sieht nur die Ente und zwischen den beiden gibt es sozusagen keinen Übergang. Die einen sehen das nie so und die anderen sehen das auch nie anders. Dann ist natürlich denkbar, dass eine dritte Position eingenommen wird. In dieser dritten Position wird gesagt, naja, aber wir aus der dritten Position sehen ja, dass sich das auf dasselbe bezieht, nämlich auf, dass es da diese zwei Varianten gibt, Dieses Thema wird uns heute in dieser Sitzung beschäftigen, wie man damit umgeht. Die erste Antwort darauf ist die, dass diese dritte Betrachtungsweise, obwohl sie möglich ist, und natürlich ist sie möglich, die Frage zwischen den ersten beiden nicht klärt. Nicht? Diese Betrachtungsweise klärt nicht das Problem auf der ersten Stufe, weil man kann sich so vorstellen, nicht? Damit das Problem auf der ersten Stufe klären würde, müssten die Personen der ersten Stufe dazu überredet werden, auf die zweite Stufe zu gehen. Nicht? Und das heißt, auf der ersten Stufe bleibt die Frage, streiten sich die über dasselbe nach wie vor unbeantwortet, unbeantwortbar. Das ist kein großes Geheimnis, sondern das beruht einfach auf der Tatsache, dass man jetzt wieder eben mit Davidson nicht zwei einander ausschließende Begriffsschemata noch dadurch auch verknüpfen kann, dass man auf etwas verweist, was diese Begriffsschemata als Überschneidungspunkt gar nicht hergeben. Nicht? Okay, das ist jetzt Rekapitulation gewesen und jetzt gehe ich weiter zu dem, das habe ich Ihnen noch hierher gebeamt, weil ich erinnern wollte an die Situation des in einer Sinnesumgebung zu sein und in dieser Sinnesumgebung veranlasst zu sein, bestimmte Aussagen zu machen und das ist sozusagen die Position 1, die Position A, wo bestimmte Aussagen im Hinblick auf, also unter Einfluss von Sinneseindrücken bestimmte Aussagen gemacht werden, und die Position 2 ist die, damit werden wir jetzt in weiterer Folge entsprechend operieren, die Position 2 ist jetzt eine Betrachtungsposition, die als Gegenstand die Aussagen einer Person hat, die in einer geteilten sinnlichen Reizumgebung diese Art von Aussagen macht, also die Dschungelsituation. Und gesprochen habe ich darüber, nicht? Es kann sein, dass jemand, der das Bild hier sieht und das Bild erklärt, vom Pferd redet. Nicht? Ist ein bisschen dunkel, aber es kann sein, dass jemand vom Pferd redet und es kann sein, dass, das war damals mein Beispiel, es ist sogar nicht unwahrscheinlich, dass wenn da vom Pferd geredet wird, zunächst einmal nicht klar ist, ob das dieses Pferd oder dieses Pferd ist und nicht klar ist, unter welchen Umständen der Terminus Pferd sich auf sozusagen Ausschnitte dieser Wirklichkeit bezieht. Und Sie können sich das, was ich mit Hase und Ente gesagt habe, an der Stelle auch in einem kurzen Dialog vorstellen, dass nämlich jemand zum Beispiel nur dieses Pferd hier sieht und sagt, das Pferd hat dann, auf dem Pferd sitzt jemand drauf, nicht? Und jemand anderer sagt, nein, auf dem Pferd sitzt niemand drauf, weil Pferd ist das. Okay, das lassen wir mal, da kann man sich lange spielen. Ich gehe zum zusätzlichen Artikel von Davidson, und das ist dieser Artikel, der nennt sich die Unerforschlichkeit der Bezugnahme. Auf Englisch heißt es The Inscrutability of Reference. Inscrutable heißt, ich komme nicht hin, ich kann von die Idee ist die, auf der B-Position, ich weiß, also immer von der B-Position reden, von der B-Position aus kann ich nicht hineinschauen. Ich kann einerseits nicht hineinschauen in die Köpfe der Personen der A-Position, was sie meinen, das ist die eine These. Und die zweite These, ich kann da nicht ich kann auch das nicht von der Wirklichkeit ablesen. Ich kann nicht von der Wirklichkeit ablesen, worauf diese Personen sich beziehen, wenn sie bestimmte Ausdrücke verwenden. Vielleicht werde ich, also ich habe Ihnen da diesen ganzen, also nicht den ganzen, aber also wichtige Sachen dieses Artikels hier auch skizziert und auch ein bisschen kommentiert, aber ich denke, ich werde vielleicht nach der Logik dessen, was ich Ihnen hier gesagt habe, von hinten anfangen und schauen, wie sehr ich dann noch nach vorne komme, nämlich mit einem Beispiel, das Davidson am Ende eines gewissen Argumentationsganges bringt und das jetzt von der Struktur ist, auf die ich schon ein bisschen vorweg gegriffen habe. Und ich werde es Ihnen anhand dieser kleinen Skizze einmal demonstrieren und dann können wir im Rückverfahren vielleicht nochmal auf die Davidsonsche Argumentation zurückgehen. Also der Punkt, wie er das da darstellt, sind drei verschiedene Sprachebenen, drei Sprachpositionen, Sprachgemeinschaften, wie immer man das haben will. Und in der ersten Position gibt es, das wird vorausgesetzt, einen Unterschied zwischen linguistischen Phänomenen und der Umwelt. Und die Voraussetzung vom Davidson an der Stelle ist, dass wir bestimmte Namen sozusagen herauskristallisieren können aus unserer Beobachtung der Fremdsprache. Also wir befinden uns so zunächst einmal in dieser Spange zwischen Fremdsprache und Interpretation der Fremdsprache und wir haben es damit zu tun, dass wir, um verstehen zu können, wovon die Fremden reden, in der Regel mal damit beginnen, die einfachsten Fälle herauszukristallisieren, nämlich einfache Gegenstände oder aber Personen. Also Mama kann man hier durchaus im Kopf haben. Quine bezieht sich recht oft auch genau auf solche elementaren Geschichten. Nun ist, das ist jetzt etwas, was der Davidson auf vorher längere Zeit einführt und was ich jetzt nur einfach hinstelle, ohne es genauer zu kommentieren. Nun ist eine Situation vorstellbar, die wir unter Hasenente bisher gefasst haben. Er verwendet nicht die Hasenente, sondern er verwendet als Beispiel einen Namen, der heißt Wilt. Ist irgendwie so wie Hugo oder Johnny oder sowas ähnliches. Und für diese spezielle Gedankenkonstruktion, die er hier macht, macht er die folgende Annahme noch dazu. Es soll davon ausgegangen sein, dass wir in einer Umgebung sind, in der alle Gegenstände und insbesondere alle Personen auch einen Schatten werfen. So, also sozusagen einen systematischen Schatten werfen. Das heißt, die Welt ist dort so konstruiert, dass man immer konfrontiert ist mit einem Gesamtphänomen, nämlich einem Gegenstand und dem Schatten, den dieser Gegenstand wirft. Sie sehen es leicht, erzeugt ein Problem, das so ähnlich ist wie das der Hasenente, nämlich Sie sind konfrontiert mit einem Sinnesreiz und dieser Sinnesreiz kann doppelt gelesen werden, nämlich der kann gelesen werden als die Person Wilt in dem Zusammenhang, also es gibt in dem Zusammenhang in der Umwelt eine Person Wilt und es gibt einen Schatten, vom Wild in dieser Situation. Das tritt immer gleichzeitig auf und Sie finden nun heraus, indem Sie mit der entsprechenden Person teilen, die Umwelt teilen, finden Sie erstens heraus, diese Person äußert die Lautfolge Wild an bestimmten Stellen systematisch, und zwar äußert diese Person diese Lautfolge immer dann, wenn eine bestimmte andere Person den Raum betritt oder wenn sie hinzeigt oder sowas, auf den Wild. Also das ist herauszufinden. Das heißt, wir haben den Namen, wir haben eine Person, und diese Person wirft auch immer gleichzeitig einen Schatten. Dazu ist es einmal als erstes zu sagen, dass diese Beschreibung natürlich auf der B-Seite erfolgt, nicht? Beschreibung, das habe ich darum schon jetzt mehrfach betont, findet statt im Rahmen einer Interpretation linguistischer Phänomene, die ausgelöst werden in einer Umwelt, die Personen und A und B miteinander teilen. Ich sehe dort den Wild, ich sehe dort den Schatten vom Wild, ich höre dort das Wort Wild und ich frage mich jetzt, und das ist elementare Interpretationssituation. Ich frage mich, das Wort Wild, worauf bezieht sich das eigentlich? Bezieht sich das Wort Wild auf diese Person oder bezieht sich das Wort auf den Schatten vom Wild? Und damit, das ist sozusagen eine typische Interpretationsfrage im Rahmen dessen, was ich Ihnen jetzt hier heute vorgestellt habe. Nun gut, wie soll man mit dieser Sache umgehen? Ich sage Ihnen mal sozusagen vorweggenommen zwei wichtige Punkte diesbezüglich. Es gibt sozusagen eine naheliegende Strategie, wenn ich versuche, das herauszufinden, indem ich nämlich sage, okay, es gibt irgendwie Indizien, dass diese A-Person sich auf den Wild bezieht, es gibt andere Indizien, dass sich auf den Schatten bezieht, das kann ich nicht so genau wissen. Ich unterscheide zwischen zwei Formen von Beziehen. Index 1 und beziehen Index 2. Das brauche ich. Ich sammle Indizien, nicht? Ich sammle Indizien an der Stelle, und die Menge der einen Indizien nenne ich im einen Sinn von beziehen, und der Sinn von beziehen liegt jetzt sozusagen darin, dass ich mein Wort beziehen verwende, um mir klar zu machen, wie der Wild sich auf die Welt bezieht. In diesem einen Sinn von beziehen, Index 1, wird es sich auf die Person beziehen. Und dann gibt es eine zweite Menge von Indizien. In diesem zweiten Sinn von beziehen, bezieht es sich auf den Schatten. Und die Frage scheint jetzt zu sein, wie kann ich zwischen den beiden Deutungen auf was er sich bezieht, wie kann ich zwischen diesen beiden Deutungen unterscheiden? Sie schütteln den Kopf.
Das kommt mir etwas sehr spitzfindig vor, denn jetzt als Pragmatiker würde ich in der Wirklichkeit hergehen und schauen, wenn ich die Person Wild stoße, fällt der Schatten mit um, und wenn ich den Schatten stoße, dann fällt aber Wild nicht um.
Es ist spitzfindig, Sie haben völlig recht, aber die Frage ist nicht, wie schnell ich das Problem in diesem speziellen Beispiel lösen kann, sondern die Frage, die Frage ist, ob sozusagen, ob damit eine prinzipielle Schwierigkeit gezeigt wird, in die man kommen kann. Dass man diese Frage mitunter sehr leicht entscheiden kann, ist kein Gegenargument dagegen, dass sie auftreten kann. Und die auftreten tut sie, nicht nur auftreten kann, sondern diese Art von Fragen treten tatsächlich auf. Zugegeben ist, das ist ein bisschen jetzt, ihr Einwand ist deswegen sehr passend, weil er unter anderem damit zu tun hat, dass ich Ihnen unterschlagen habe, die Geschichte dieser sozusagen dieser Konstruktion, dieser Wild- und Schattenkonstruktion. Das ist sozusagen ein einfaches Anschauungsbeispiel für einen philosophischen Schachzug, den der Quine und mit dem Quine dann der Davidson macht, um sich das Problem richtig hinzulegen. Ja? Also das ist tatsächlich eine zugespitzte Geschichte, was nicht so gut herauskommt, wenn ich einfach davon ausgehe, dass es eine solche Sache ist. Ja? Aber sagen wir mal, mit solchen Beispielen wird in der Philosophie halt auch hin und wieder geredet. Wir können nochmal darüber reden, wie sinnvoll das ist. Aber gehen wir erst mal sozusagen zur Pointe, auf die das hinausläuft.